Je nach Geschick wird die Blase riesig.
Dann war mir erst bewusst, wie zerbrechlich eigentlich unser Heimatplanet ist.
Wenn wir atmen, sind wir Teil der Welt und wir können dem nicht entgehen.
Wir reinigen wieder unsere Luft.
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums. Druck auf dem Kessel haben.
Druck machen.
Oder ablassen. Oder, wie der Klangforscher Peter Androsch es beschreibt.
Ah, das ist das Schönste, oder? Schreien, jammern, schimpfen. Ah, toll.
In dieser, unserer letzten Folge, geraten wir unter Druck.
Die Assoziationen sind vielleicht zunächst stressig.
Dabei gibt es ja auch sehr viel Schönes, mit dem Druck anzufangen. Gerade wenn wir an die Luft denken.
Zum Beispiel Kaugummiblasen machen. Oder denken wir an Mode, die wie eine feste, druckvolle Umarmung sitzt. Die Rede ist vom Korsett.
Oder wenn wir ans Berlin der 1920er Jahre denken, wo man im Ballsaal Resi spicy Nachrichten per Rohrpost verschickt hat.
Jetzt mag sich das anhören, als würden wir in dieser Folge nur sonniges Hochdruckgebiet verbreiten. Aber natürlich wenden wir uns auch dem Tiefdruck zu.
Wir sprechen über die globale Luftverschmutzung, Klimarassismus und Eco-Anxiety.
Setzen uns emotional unter Druck, wenn wir uns mit dem letzten Atemzug beschäftigen.
Und Katrin dafür eine Palliativstation besucht.
Katrin Alschner, das bin ich.
Und ich, Martin Frank. Und zusammen begrüßen wir euch hier bei uns im Luftschloss.
Ah, das kann ich nicht so gut hören.
Wirklich? Wieso? Kaugeräusche als ASMR liegen doch total im Trend.
Das ist aber kein ASMR, das ist einfach ordinäres Kaugummischmatzen.
Some say so, aber okay. Dann bist du wahrscheinlich schon mal in Sascha Sabos Team.
Die Sachen, die ich behandle, sind nicht unbedingt die ich mag. Ich bin gar kein Kaugummikauer.
Sascha Sabo ist Kulturwissenschaftler. Beim Glückskarussell im letzten Jahr hat er uns von der Erfindung der Achterbahn berichtet.
Und für diese Folge im Luftschloss drehen wir am Kaugummiautomaten.
Am Ende ist so eine Kaugummiblase ja genau das. Luft, die unter Druck in diese nachgiebige Masse gepresst wird, bis sie wächst, größer und größer wird und dann
platzt. Und je nach Geschick wird die Blase riesig.
Allerdings ist mir das jetzt in über 50 Jahren nicht einmal gelungen.
Auch wenn Sascha Sabo keine beeindruckende Kaugummiblase gelingen mag, hat er in seiner Arbeit den Kaugummi als Kulturträger in den Blick genommen.
Gekaut wird eigentlich schon immer. Also so die ältesten Kaumasten, die man gefunden hat, waren Pechstücke mit Zahnabdrücken. Geht einerseits davon aus, dass diese Pechstücke genutzt wurden, um zum Beispiel Boote abzudichten oder sowas. Das Bemerkenswerte ist aber, dass diese Pechstücke auch gesüßt waren. Was jetzt über den reinen Gebrauchswert von Klebstoff vielleicht hinausgeht.
Es gibt tatsächlich zwei große historische Linien hinter der Kulturpraxis des Kaugummikauens.
In Europa wurde schon bereits in der Antike gekaut. Also es gibt bestimmte Arten von Weihrauch, auf denen gekaut wird. Und sehr bekannt ist, und das kann man bis heute kaufen, ist Mastix. Mastix wird in Griechenland und in der Türkei angebaut, es ist ein Harz und es hat eigentlich auch diesen poetischen Namen, die Tränen von Chios, weil eben der Baum verletzt wird.
Die zweite Entwicklungslinie für das Entstehen des Kaugummis, wie wir ihn heute kennen, die vielleicht entscheidendere, begann in Mittelamerika.
Dort wurde bereits von den Maya und den Azteken der Milchsaft des Breiapfelbaums geerntet, um einen gummiartigen Stoff zu gewinnen, den man kauen konnte.
Genannt Chicle.
Sascha Sabo weiß, wie Chicle dann seinen Weg in die USA fand und dort zur Grundlage des kommerziell produzierten Kaugummis wurde. Und das bis heute.
Aber durch wen bekam man da in New York Wind von der Kaumasse?
Es war Antonio López de Santa Anna.
Der im 19. Jahrhundert 8-mal als Staatschef von Mexiko herrschte und fast genauso oft ins Exil verbannt wurde.
Dieser Santa Anna kam nun nach New York mit einer Tonne von diesem Chicle und präsentierte es als, dies sei der eigentliche Schatz Mexikos und hoffte mit dem Verkauf die nächste Revolution anstarten zu können.
Im Unternehmer Thomas Adams fand er seinen Käufer, der dann die erste Kaugummifabrik der Welt errichtete.
Es ist aber wohl ein anderer Name, den wir heute mit Kaugummi in Verbindung bringen. Wrigley.
Wrigley Spearmint, echt riesig.
Wrigley Spearmint schmeckt frisch, viel frischer, einfach riesenfrisch.
William Wrigley hat ursprünglich Seife hergestellt.
Um die Seife besonders interessant für seine Kunden zu machen, legte er zu Beginn jeder Seife ein Päckchen Backpulver bei.
Die Strategie ging auf. So sehr, dass er sich aus Backpulvergeschäft verlegte.
Seifenhersteller goes Backpulverhersteller.
Diesmal legte er dann jeder Packung 2 Streifen Kaugummi bei. Und ihr ahnt es schon.
Die Leute feiern das.
Und schließlich mehr als das Backpulver.
Und na klar, der geschäftstüchtige William Wrigley wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Kaugummi-Großunternehmer.
Wrigley selbst hat gesagt, die Herstellung von Kaugummi ist eigentlich ein Kinderspiel, das kann jeder. Die Kunst ist, es zu verkaufen. Und mit Wrigley begann eigentlich Kaugummi wirklich als Marke.
Zwar findet sich in der Sammlung des Deutschen Hygienemuseums ein Wrigleys Werbeschild, das sich bis in die 1920er Jahre zurückdatieren lässt, aber zu Beginn hatte es der Kaugummi noch schwer in Europa.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als letztlich die Vereinigten Staaten jetzt nicht nur militärische Hegemonialmacht, sondern auch kulturelle und natürlich auch ökonomische Hegemonialmacht waren, begann letztlich auch der Siegeszug des Kaugummis, der jetzt so ein Synonym ist für den American Way of Life, vielleicht wie Coca-Cola und Rock'n'Roll, und bildet auch mit den drei so eine Art Triade.
Aber jetzt reden wir hier die ganze Zeit über Kaugummi, das sich so ursprünglich gar nicht recht zum Kaugummiblasenmachen geeignet hat.
Also wie kamen denn die Kaugummiblasen in die Welt?
Wer sich sehr verdient gemacht hat um diese Kaumasse, war Frank Flair. Frank Flair brachte schon sehr früh, ganz zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Blibberblubber auf den Markt, eine Kaumasse, mit der man Blasen machen konnte, die allerdings den großen Nachteil hatte, dass sie so klebrig war, wenn die Blase platzte und man die Kaumasse im Gesicht hatte, dass man sie nur noch mit Terpentin abbekam.
Und auch wenn sich der Name Frank Flair wie ein Deutschrapper aus den 2000ern anhört.
Grüße gehen raus.
Ja, sehr gut. Im Try-and-Error-Verfahren entwickelte er mit einem Kollegen sein Bubblegum immer weiter und gab ihm auch diese markante rosa Farbe, die wir heute noch kennen.
Beide waren wohl so begeistert von diesem Produkt, dass sie schlichtweg verpennt haben, ein Patent darauf anzumelden, sodass sehr schnell auch wieder Konkurrenzprodukte auf den Markt kamen.
Vielleicht hätte es Huber Buber von eben Wrigley sonst gar nicht gegeben.
Wir haben was Tolles für euch.
Denn jetzt gibt es Huber Buber Himbeere und Huber Buber Pfirsich. Die schmecken toll.
Und machen Riesenblasen klebefrei.
Als Werbekuh veranstaltete die Firma Wrigley in den 1980er Jahren regelmäßig Huber Buber Blasmeisterschaften. Und als offizielles Messgerät diente dabei
das Blasometer.
Kein Wort über Zweideutigkeit geht über meine Lippen.
Es war eine auf Karton gedruckte Maßeinheit, die sich in Fix- und Foxy-Heften als Beilage fand.
Wer die super flitzigen BMX-Räder als Hauptgewinn abräumte, das konnten wir nicht herausfinden. Aber wie so ein Blasometer aussieht, das könnt ihr euch auf der Website zum Podcast anschauen.
Auf der Website findet ihr auch noch mehr Bilder zu jeder einzelnen Folge und natürlich den Weg zu uns ins Museum. Den Weg zur Website findet ihr in den Shownotes.
Ich weiß, dass ich da gerade so eine kleine Neckerei mit der Zweideutigkeit gemacht habe.
Gegen die ich mich verwehrt habe.
Aber ich mich durchgesetzt habe und an dieser Stelle zu meiner Ehrenrettung muss ich nochmal sagen, dass Kaugummi-Kauen natürlich gerade im Male Gaze sexuell aufgeladen ist.
Das sehen wir auch in Filmen immer wieder.
Bei Grease, das war glaube ich 1978, Olivia Newton-John als Sandy kaut zu Beginn noch als anständiges Mittelklass-Mädchen sehr clean den Kaugummi und es wandelt sich dann, als sie dann am Ende des Filmes bei den Greasern von John Travolta aufgenommen wird, dass es letztlich ein laszives, provokatives Kauen wird.
Und das ist jetzt nur ein Beispiel von sehr vielen, bei denen der Bubblegum filmisch in Szene gerückt wird, um Sexualität, oft die weibliche, aber auch Nonkonformität und Rebellion zu markieren.
Damit zu einem Objekt, einem Kleidungsstück, welches mit Druck auf den Körper arbeitet und an dem sich sowohl historisch als auch in aktuellen Debatten die Geister scheiden.
Das Korsett. Und dafür sprechen wir mit Jutta Burkhardt, denn deren Job ist...
Ja, wie sagt man das eigentlich heute?
Den Job gibt's eigentlich gar nicht mehr offiziell. Deswegen sage ich bin Korsettschneiderin oder Korsettmacherin.
Unter dem Label Taille und Herrsche stellt Jutta Burkhardt Korsette und Corsagen in ihrer Werkstatt in München her.
Ihre Kunden wollen Shapewear, Ausgemode, was für die Bühne. Von Varieté bis Drag ist alles dabei. Frauen, Männer, queere Menschen, alt und jung.
Ich glaube, wenn man hier mal 50 von meinen Kunden nebeneinander stellen würde an der Straße, man könnte nicht erkennen, was sie vereint.
Shapewear, also figurformende Unterwäsche. Und im Grunde sind und waren Korsette erstmal nie etwas anderes.
Weil die Mode ja schon immer eine Idealform hatte, die der Mensch aber sehr selten hat. Das ist bis heute ja noch so. Wir versuchen immer ein bisschen schöner in Richtung Mode zu sein, als wir in Wirklichkeit sind. Und das Korsett war ganz lange Zeit eben dafür gut, aber auch einfach als Stütze und als BH. Weil BH gibt's noch nicht lange. BHs gibt's seit 1910, 1920 vielleicht. Und die Damenwelt wollte schon immer ganz gerne die Oberweite ein bisschen gestützt und geformt haben. Und das war einfach eine normale Unterwäsche früher.
Das Korsett hat einen starren Mieder, da sind Stege eingearbeitet und die werden zusammengeschnürt, um dem Körper Form zu geben.
Das erste Mal ein Korsett anziehen ist schon ein komisches Gefühl, weil wir das einfach nicht gewöhnt sind. Aber eigentlich ist es so, wie wenn ein jemand ganz fest in den Arm nimmt. Also es fühlt sich gehalten an und sicher und auch ein bisschen wie so eine kleine Rüstung. Also man fühlt sich irgendwie stark und unverwundbar eigentlich damit. Und man hat aber auch eine wahnsinnig tolle Haltung auf einmal.
Schon rund 2000 Jahre vor Christus gab es korsettähnliche Kleidungsstücke.
Mit dem Ende des Mittelalters betrat es dann für lange Zeit, fast 400 Jahre, und das sehr prominent, die Bühnen Europas.
Seine Form veränderte sich im Laufe seiner Geschichte immer wieder und reichte von lang, die Hüfte bedeckend, bis zu kurz und auf die Taille konzentriert.
Immer formten sie den Körper in markante, mitunter wechselnde Formen.
Und auch den von Männern.
So um 1830 rum bis 1860 war die Männermode so, dass die auch sehr schmal war in der Taille, sehr breit in den Schultern. Und das hat ja nun mal nicht jeder. Das heißt, man stopft dann in der Brust und in den Schultern ein bisschen was aus und schnürt in der Taille ein bisschen was weg.
Auch wenn es scheint, dass Menschen bestimmte Ideale, etwa symmetrische Gesichtszüge, schon immer schön fanden.
So sind viele andere Ideale doch Produkte ihrer Zeit, kulturelle Konstrukte. Egal ob Farben, die man Geschlechtern zuwies, über Körperform hin zu Kleidung.
Aus der jeweils aktuellen Norm herauszutreten, das kann Kraft kosten. Das weiß auch der Digital Creator Sascha Oliver, alias Ungeflüstert.
Der Feminismus hat mir natürlich geholfen, dass ich aufgehört habe, zu versuchen, einem Abbild zu entsprechen, dem ich eigentlich gar nicht entsprechen möchte. Das, was die Gesellschaft als männlichen Mann betitelt.
Auch der Zwang zu stereotypischer Männlichkeit ist keine neue Erfindung.
Im frühen 19. Jahrhundert kam ja auch der Dandyismus zustande, den manche Leute als verweiblichten Mann betiteln, und insbesondere die erste Generation wurde stark verspottet. Da gab es super viele Karikaturen zu.
Ein Dandy wollte sich zeigen, sich abheben von den anderen.
Dahinter stand das Bedürfnis, die Gewöhnlichkeit zu überwinden. Nicht nur, aber auch durch Kleidung, zum Beispiel mittels Corsagen.
Auch wenn Sascha Oliver sich nicht direkt in der Tradition des Dandytums sieht, so möchte auch er sich nicht nehmen lassen, alles zu tragen, worauf er Lust hat, auch Corsagen.
Männern wird so viel Druck gemacht, männlich zu sein, Mann zu sein, wenn wir uns als Männer sehen. Wer hat eigentlich generell festgelegt, wie ein Mann auszusehen hat oder wie eine Frau auszusehen hat? Und ich finde, das sollte auch in unserer heutigen Gesellschaft endlich mal ankommen, dass Kleidung einfach Kleidung ist und jeder sie tragen kann.
Im 19. Jahrhundert wurde das Korsett nicht mehr nur von Frauen der Ober- und Mittelschicht getragen, sondern kam auch zunehmend in der neuen Arbeiterklasse an.
Und auch die Kritik am Korsett wurde in dieser Zeit laut.
Einige Ärzte gaben dem Korsett die Schuld für Atemwegserkrankungen, Rippenverformungen, Schäden an den inneren Organen, Geburtsfehlern und Fehlgeburten.
Jutta Burkhardt gibt zu bedenken, dass diese Theorien zu einer Zeit entstanden sind, in der weder Röntgen gängige Praxis war, noch Ultraschall zur Verfügung stand. Außerdem kamen all diese Theorien, genau, sagst du es ruhig,
von Männern.
Richtig.
Ich glaube, es war aber zu der Zeit, dass das sehr eng schnüren war zu anrüchig. Also das waren wahrscheinlich die Damen des Varietés und des Nachtlebens. Und wenn sich bürgerliche Damen sehr eng geschnürt haben, dann galt das ein bisschen als zu sexy und dann wurde das auch als ungesund, ja, als unschicklich gemacht.
Unterschlagen wollen wir an dieser Stelle aber auch nicht die Reformmodebewegung,
die sich von den überbordenden Kleidern der Zeit lossagen wollte und eine modernere, künstlerisch gestaltete Mode
im Sinne des Jugendstils finden wollte.
Um 1900 war die Damenmode weitestgehend auf Repräsentation ausgelegt. Kleider nach der neuesten Pariser Mode reduzierten die Frau zur Dekoration am Arm eines Mannes.
Neue Kleiderformen sollten nicht nur die jetzt berufstätige Frau berücksichtigen, sondern auch die sportliche Freizeitgestaltung und Ausdruck von Individualität sein.
Mögen die damaligen Diskussionen um gesundheitliche Aspekte auf den ersten Blick feministisch-solidarisch wirken, entpuppt sich vieles, was damals von Ärzten zu dem Thema publiziert wurde, als pseudowissenschaftlich.
Aber was Andrea Burkhardt tatsächlich einräumt, ist, dass das ständige Tragen eines Korsetts die Rückenmuskulatur schwächen kann.
Also wenn jetzt Menschen wirklich jeden Tag von morgens bis abends Korsett tragen, dann denkt sich der Rücken, okay, ich muss mich nicht mehr anstrengen, das Korsett hält alles aufrecht. Und das ist ähnlich wie beim Gipsbein, die Muskeln bauen dann ab. Und das mag auch ein Grund sein, warum zum Beispiel in Amerika eine Zeit lang die Korsettdiät ganz in war. Man verliert dadurch Gewicht, aber man verliert Muskelmasse. Und das ist natürlich der völlig falsche Ansatz.
In den 1920er Jahren entstanden dann deutlich flexiblere Korsette aus Elastan.
Mitte der 60er und 70er Jahre wurde das Korsett als Alltagsunterwäsche schließlich ganz aufgegeben.
Nicht aber die extremen Schönheitsideale an Frauen. Statt Korsetts und Korsagen werden Taillen seitdem mit bewusster Ernährung, Sport und, wenn man es sich leisten kann, nun auch mit plastischer Chirurgie getrimmt.
Be a lady, they said. Don't be too fat, don't be too thin.
Kann das Korsett so als Ausdruck patriarchalen Zwangs am weiblichen Körper gelesen werden?
Vielleicht ist es auch ein bisschen gemein, einem Modestück die ganze Last eines Systems, das bis heute weibliche Körper bewertet, aufzudrücken.
Ich sehe das Korsett einfach immer als so ein Verwandlungskünstler. Und ich sehe es echt viel eher als Modespielzeug. Vielleicht auch, um mal eine Seite von sich auszuleben, die nicht jeder kennt oder die nicht überall Platz hat.
Aber weil wir ja noch immer ein Podcast über die Luft sind, noch eine letzte Frage. Wie atmet es sich denn nun unter Druck des Korsetts wirklich?
Also das Korsett ist in der Taille eng und die Lungen sitzen überhalb der Taille. Was ich nicht machen kann, ist ganz tief in den Bauch atmen, sodass der Bauch als runde Kugel sich nach außen streckt. Aber das machen wir eigentlich im Alltag eh nie. Also das macht man vielleicht als Sänger bei irgendwelchen Atemübungen. Aber als normale Menschen atmen wir nicht so.
Hinter einer eher unscheinbaren Tür im Museum für Kommunikation in Berlin befindet sich der letzte noch erhaltene Maschinenraum der Berliner Stadtrohrpost.
Psst, Geheimtipp. An jedem dritten Dienstag im Monat kann dieser noch erkundet werden.
Mittels der Rohrpost hat man gut 100 Jahre lang Karten, Telegramme und Briefe verschickt. Die Rohrpost hat also eine ganz zentrale Rolle im städtischen Nachrichtenverkehr gespielt. Nicht nur in Berlin.
Wenke Wilhelm ist Kustodin für Transportgeschichte und Verkehr am Museum für Kommunikation in Berlin. Sie erklärt uns den Ursprung der Rohrposttechnik.
Die Idee zur Rohrpost stammt aus dem Mutterland der Industrialisierung, aus England. Es waren Bergwerksingenieure, die zur sogenannten Bewetterung der Bergwerke, also zur Abluftabsaugung und zur Frischluftzufuhr, erstmals unterirdische pneumatische Systeme installiert haben. Und daraus entwickelte sich dann auch später die Idee zur Rohrpost.
In London gab es in den 1850er Jahren die ersten Rohrpostverbindungen.
Davon inspiriert erhielt Werner von Siemens 1865 den Auftrag, eine Rohrpostverbindung in Berlin zu erschaffen.
Diese erste Verbindung in Berlin wurde auch 1865 schon in Betrieb genommen. Die war damals ungefähr 850 Meter lang. Obwohl es noch einige Probleme gab, wie zum Beispiel dem Auftreten von Kondenswasser in den Fahrrohren, waren die Geschwindigkeitsvorteile enorm. Also es konnten Geschwindigkeiten von 15 bis 20 km/h erreicht werden und die Laufzeit für die Überwindung dieser Strecke waren nur 3 bis 4 Minuten.
Diese ersten Rohrpostverbindungen wurden zunächst ausschließlich von der Post intern benutzt, um Telegramme oder Geldsendungen innerstädtisch zu verschicken.
Und dabei machte man sich also den Über- und Unterdruck der Luft zunutze.
Die Beförderung der Büchsen funktioniert wie beim Blasrohr durch Druck und Saugluft in Röhren. Das ist einerseits eben genau wie beim Blasrohr durch die Druckwirkung verdichteter Luft, also Überdruck, und andererseits durch die Saugwirkung verdünnter Luft, also Unterdruck. Im besten Fall oder im optimalen Fall wird der Luftstrom dann optimal ausgenutzt. Das heißt, die Büchse wird von A nach B geblasen und von B nach A gesaugt.
In den nachfolgenden Jahrzehnten wuchs das Netz der Berliner Stadtrohrpost bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs weiter rapide an.
Da waren das insgesamt ungefähr 400 Kilometer Rohrsystem und davon waren 250 Kilometer Fahrrohr, also wo die tatsächlich für den Büchsentransport dienten, und ungefähr 150 Kilometer Luftrohr für die Luftführung.
So luftig, sauber, frisch die Rohrpost vielleicht klingen mag, um Unter- und Überdruck zu erzeugen, brauchte es mächtige Motoren.
Die Luft reicherte sich in dem Prozess unweigerlich mit Öl an.
Sie muss gereinigt werden, damit sich kein Schmutz in den Fahrrohren absetzt, und sie muss gekühlt werden, angepasst an die Außentemperatur, damit sich kein Kondenswasser in den Rohren absetzt.
Einer der großen Vorteile der Rohrpost war es, die Zustellzeiten von Telegrammen zu verkürzen.
Und das drastisch. Denn zuvor dauerte die innerstädtische Zustellung mit Booten zum Teil länger als die telegrafische Übermittlung aus Paris, London oder Wien selbst.
Aber auch der Geldverkehr spielte bald eine große Rolle.
Und klar, natürlich wurden auch ganz normale Briefe mittels der Anlage verschickt.
Zum Beispiel Franz Kafka, der ja auch für kurze Zeit in Berlin gelebt hat, hat auch die Rohrpost sehr stark genutzt für seinen Briefverkehr.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es zunächst keine funktionstüchtige Rohrpoststelle mehr in Berlin.
Im Ostteil der Stadt gab es dann ab 1947 wieder die erste Verbindung vom Haupttelegrafenamt nach Pankow und 1949 dann auch wieder ein erstes öffentliches Rohrpostnetz.
Kaum waren die notwendigsten Reparaturen erledigt, begann die Teilung der Stadt, auch im Rohrpostuntergrund.
Im Februar 1949 wurden sämtliche Verbindungen aus dem sowjetischen Sektor Berlins hinüber in den Westen gekappt. Zusammengefügt wurden diese nicht mehr.
Denn 1971 wurde der Rohrpostdienst in West-Berlin eingestellt. Ungefähr 5 Jahre später schließlich auch der in Ost-Berlin.
Das Ganze war ein sehr schleichender Prozess und die Gründe waren auch vielfältig. Schließlich waren es dann vor allem Telefon und Kraftfahrzeug, die Rohrpost als innerstädtisches Transportmittel abgelöst haben.
Neben der Stadtrohrpost gab es und gibt es bis heute auch Hausrohrpostanlagen.
Heute werden Hausrohrpostanlagen häufiger eingesetzt, als man vielleicht denken mag. Sie finden sich vor allem noch in Verwaltungsgebäuden, Postämtern, Krankenhäusern. Benutzt werden sie, um Unterlagen, kleine Gegenstände oder Medikamente hausintern zu verschicken.
Besonders häufig findet man sie da, wo Geld im Umlauf ist. Von Banken bis hin zum Casino.
Casino, das ist ein Stichwort.
Und eine besondere Hausrohrpost gab es in Berlin in den 1920er Jahren im Residenzcasino, dem, kurz gesagt, dem Resis, das kein Casino war, sondern ein Ballhaus. Und da war es so, dass rund um das Tanzparkett an den einzelnen Tischen, an den Logen, gab es sowohl ein Tischtelefon als auch eine Rohrpost.
Wenn ihr euch jetzt fragt, wofür braucht man Telefon und Rohrpost in einem, ich sag mal, Club, ihr habt ja keine Vorstellung.
In den wilden 20er Jahren Berlins war das Resi das Vergnügungsetablissement schlechthin.
Verschiedene Tanzflächen, ein Orchester, Varieté, außergewöhnliche Lichttechnik, aufwendige Wasserspiele und private Logen.
Im Resi traf man sich, um exzessiv Spaß zu haben.
Habt ihr Babylon Berlin gesehen? Genau da sind wir. Und jetzt fragt mich nicht noch einer, warum es da Tischtelefone oder Rohrpost gab, und packt das Smartphone wieder in die Tasche.
Menschen haben auch in den 1920er Jahren geflirtet und sich nicht getraut, das Gegenüber direkt anzusprechen oder fanden es charmanter oder sogar aufregender.
Denn über die im Resi installierte Hausrohrpost,
2 Kilometer Messingrohre wurden dafür verbaut,
konnten die Gäste nicht nur Drinks bestellen, sondern auch diskret in Kontakt treten.
Dafür schnappte man sich eine Rohrpostkapsel mit der Tischnummer des gewünschten Empfängers oder Empfängerin beschriften und ab die Post.
Im Keller befand sich die Vermittlungsstelle, wo Angestellte alle durchgehenden Briefchen kontrollierten und falls nötig auch zensierten.
Ein moderierter Chat quasi.
Was bräuchte ich für Instagram auch? Du kannst dir nicht vorstellen, was da alles ankommt.
Nach der Zerstörung des Etablissements durch einen Luftangriff im Krieg wurde das Resi in den 50er Jahren schließlich an anderer Stelle in der Stadt wieder eröffnet.
Und auch wenn wieder Wasserspiele und Tischrohrpost das Ausgehvolk lockten, ganz an den Glanz vergangener Tage konnte es nicht mehr anknüpfen.
Vielleicht waren die Tage des Rohrpost-Datings auch einfach passé. (1976) liegt ein unguter Geruch in Ostbayern in der Luft. Um nicht zu sagen, es riecht nach Katzeklo.
Ah, wir reden über die Katzendrecks-Gestankaffäre. Ja. Das kannst du jetzt mal auf Bayerisch sagen. Wie heißt das auf Bayerisch?
Katzendreck-Gestankaffäre.
Katzendreck-Gestankaffäre.
Die Katzendreck-Gestankaffäre ist eine politische Affäre in den späten 1970er und 1980er Jahren.
Erzählt uns Nele Hendrikje Lehmann. Sie ist Co-Kuratorin der Sonderausstellung Luft, eine für alle hier am Deutschen Hygienemuseum, die auch die politische Dimension von Luft in den Blick nimmt.
Die Behörden versuchen dann, der Quelle des Geruchs auf die Spur zu kommen und messen Schadstoffkonzentrationen in der Luft und verzeichnen die vorherrschenden Windrichtungen immer dann, wenn der Gestank auftritt. Es zeigt sich, dass die Quelle nicht in Bayern ist, sondern dass vermutlich Braunkohlekraftwerke in der GSSR und eine grenznahe Papierfabrik in der DDR für den Geruch und die hohen Schwefeldioxidwerte verantwortlich sind.
Der Katzendreckgestank wird rasch zum Politikum und wächst sich zu einer außenpolitischen Angelegenheit aus.
Die Verhandlungen zwischen den Ländern verlaufen schleppend. Zum einen spitzt sich die Situation Anfang der 80er Jahre im Kalten Krieg wieder zu.
Zum anderen ist die Situation auch für die Bundesrepublik heikel.
Denn der Wind weht ja nicht nur von Ost nach West, sondern vorherrschend sogar in die andere Richtung. Und das ist den Politikern in der Bundesrepublik sehr wohl bewusst, dass die DDR auch grenzüberschreitenden Schadstoffen aus der BRD ausgesetzt ist. Und entsprechend vorsichtig agieren sie auch.
Bis zur Wiedervereinigung wird dieses Problem ungelöst bleiben.
Für uns war die Katzendreck-Gestank-Affäre ein wichtiges Beispiel für die politische Dimension von Luft. Denn durch diese grenzüberschreitenden Emissionen sind die Länder in Ost und West auch über die Systemgrenze hinweg gezwungen, sich miteinander zu verständigen und auch nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Und diese gemeinsame Suche nach Lösungen in Bezug auf die Luft ist auch heute noch äußerst wichtig, denn wir alle brauchen Luft zum Atmen, aber wir atmen nicht die gleiche Luft.
Denn klar, in der Außer-Atem-Folge unseres Podcasts haben wir schon erfahren, dass die Luftqualität in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten merklich besser geworden ist.
Das bestätigte uns auch Jens Zündgen, Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt an der Uni Augsburg, nochmal.
Insgesamt ist der Eindruck richtig, die Luft ist deutlich sauberer geworden und das ist ein ganz großer Erfolg der Leute, die sich um Umwelt und Gesundheit kümmern. Das ist auch ein großer medizinischer Erfolg, weil die Luft natürlich unser wichtigstes Lebensmittel ist und wir wirklich sehen müssen, dass dieses Lebensmittel ja einfach die optimale Qualität hat. Das tut allen gut, vor allem aber den Leuten, die Lungenkrankheiten haben, die alle an Allergien leiden, die irgendwie geschwächt sind insgesamt, die profitieren ganz stark von besserer Luft. Also das ist wirklich ein großer Erfolg und einen kleinen Weg haben wir noch zu gehen.
Aber machen wir uns keine Illusion. Luft ist global.
Und viele Industrien haben ihre Produktionsstandorte mittlerweile in den globalen Süden verlegt, wo die Lohnkosten und meist auch die Umweltauflagen viel geringer sind. Mit zum Teil sehr schlimmen Folgen für die Luftqualität dort. Und damit auch für die dort lebenden Menschen und die dortigen Ökosysteme.
Zum Beispiel in Pakistan. Dort wurde im Jahr 2024 der 6-fache Wert dessen festgestellt, was als gefährliche Luftqualität eingestuft wird.
Selbst hier in Europa erleben wir gravierende Unterschiede. So landete Bosnien und Herzegowina bei der letzten weltweiten Erhebung von Human Rights Watch auf Platz 5 der Länder mit den meisten frühzeitigen Todesfällen durch Luftverschmutzung.
Und auch in Deutschland heißt saubere Luft nicht gleich, dass die Balance zwischen Klimaschutz und ganzheitlichem Umweltschutz vollends immer gewährleistet werden kann.
Es gibt Themen, die gut zusammengehen. Ja, aber es ist nicht alles eine Win-Win-Situation. Das ist reine Rhetorik. So können wir keine tragfähige Umweltpolitik gestalten. Wir müssen uns klar sein, es gibt diese Konflikte und wir müssen darauf zugehen und müssen versuchen, die zu lösen.
Für Jens Zöntgen ein wichtiger Aspekt, wenn man sich mit Umweltthemen beschäftigt oder diese kommuniziert.
Also es ist auch zum Beispiel ein Irrglaube, dass man sagt, ja, wenn wir im Klimaschutz alles erreichen, dann ist der Umweltschutz gewährleistet. Das ist mitnichten der Fall. Ja. Also wenn wir zum Beispiel an Wasserkraftwerke denken, die sind ja klimafreundlich, aber die bringen ja nun gar nichts für den Biodiversitätsschutz. Im Gegenteil, die zerstören Flüsse.
Dass der Klimawandel ein Problem ist, das weiß ich. Und doch fällt es mir zuweilen in meinem alltäglichen Leben schwer, die Fragilität dieser Welt zu begreifen.
Wie uns der Overview-Effekt dabei helfen kann und was er eigentlich ist, das erklärte uns Alexandra de Carvalho. Ihr kennt sie aus der ersten Folge unseres Podcasts.
Der Overview-Effekt, das ist ein Effekt, der letztendlich beschreibt das Gefühl, wenn man von oben auf die Erde schaut. Das ist ein Erleben, was Astronautinnen und Astronauten haben, wenn sie eben die Erde verlassen und dann zum Beispiel auf der ISS sind und von oben durch die Cupola auf die Erde runterschauen. Und viele der Astronautinnen und Astronauten beschreiben dann so ein Gefühl von Demut und Ehrfurcht. Da gibt es Zitate, dass ja Menschen sagen, dann war mir erst bewusst, wie zerbrechlich eigentlich unser Heimatplanet ist oder wie vulnerabel die Umgebung ist, in der wir leben.
Aber wie können wir uns diesen Effekt zunutze machen, um zu lernen, wie kostbar unser Planet ist?
Das Spannende ist natürlich, wir können jetzt nicht immer so von oben auf die Erde schauen als Menschen in unserem Alltag, aber trotzdem, finde ich, kann man so ein bisschen in seinem Alltag den Overview-Effekt ja auch replizieren, indem man zum Beispiel sagt, ich gehe zum Beispiel mal in den Wald und ich versuche mir mal ganz bewusst oder ganz achtsam irgendwie die Natur um mich herum anzuschauen und mir überhaupt zu vergegenwärtigen, was ich eigentlich sehe.
Andere Menschen sind sich der Gefahren durch den Klimawandel in ihrem Alltag sehr bewusst. Sie empfinden dieses Bewusstsein als erdrückend. Angst entsteht.
Der Begriff Echo Anxiety, der stammt so aus der Erforschung von Klimaängsten und beschreibt, ja, was Menschen empfinden, wenn sie zum Beispiel sich mit Themen wie Klimakrise oder Klimaschutz befassen und oder mit der Perspektive unseres Planeten und daraus eine Angst entsteht. Ne? Also das ist dann so verbunden mit Gedanken wie, ich habe Angst, dass irgendwie der Planet in mehreren Jahren nicht mehr lebensfähig oder dass ich hier nicht mehr leben kann, dass die Umgebung nicht mehr schützt. Dass die Luft verpestet ist.
Eco-Anxiety geht auch häufig mit dem Gefühl von Schuld einher. Schuld, dass man Teil der Zerstörung ist oder sie nicht aufhalten kann.
Was hilft gegen diese Gefühle der Hilflosigkeit?
Das ist Selbstermächtigung, Selbstbewältigung. Das schafft aber ermöglicht natürlich auch, wenn ich mich zum Beispiel in einer Organisation irgendwie anschließe, dass ich auf Menschen treffe, die ein ähnliches Gefühl haben wie ich. Und mit denen ich meine Gefühle teilen kann und mit denen ich mich verbinden kann und auch verbunden fühle.
Asma El-Maroufi ist Professorin am Zentrum für Islamische Theologie der Uni Münster, wo einer ihrer Schwerpunkte der Bereich der Umweltethik ist.
Das ist eine sehr schwierige Frage, wo ich mich verorte quasi zwischen Aktivismus und Wissenschaft. Vor dem Studium bereits habe ich mich bereits als Aktivistin im Bereich des Klimaschutzes und des Umweltschutzes verstanden und bin dann so reingerutscht in die wissenschaftliche Schiene. Und dann war das irgendwann so ein Gleichgewicht. Mittlerweile würde ich sagen 80-20 für die Wissenschaft.
Asma El-Maroufi beschäftigt sich im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Forschung auch mit dem Thema Umweltrassismus.
Ja, wenn wir heute über Umweltrassismus sprechen, meinen wir natürlich die Auseinandersetzung insbesondere mit der Frage von Verantwortung. Also wer trägt welche Verantwortung mit Blick auf die Umweltkatastrophen und wer trägt Konsequenzen eigentlich?
Ein gutes Beispiel dafür sind E-Autos.
Eine Sache doch eigentlich, denn sie verbessern die Luftqualität in den Ländern, wo sie gefahren werden, erheblich.
Und beruhigen so herrlich das Gewissen der Fahrenden. Man selbst sitzt nicht in so einer Abgas-Drecksschleuder.
Aber wenn wir uns danach fragen, woher kommen die Batterien aus den Autos und wohin gehen sie wieder hin, wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann gehen sie natürlich in den globalen Süden, wo sie wiederum in der Produktion schon unglaublich viel Wasser und Co. und Ressourcen dann mit benötigen und auch beim Abbau. Und da beginnt dieser Diskurs um Umweltrassismus. Das spricht, dass andere Menschen hier, der globale Süden, eigentlich die größeren Konsequenzen dafür trägt für unser Verhalten des globalen Ordens.
Aber um das Bewusstsein für Umweltrassismus zu schärfen, reicht bereits der Blick auf deutsche Großstädte.
In Deutschland haben wir nur erste vorsichtige Studien, die aber schon ganz gut aufzeigen, dass zum Beispiel Menschen, denken wir vor allem an NRW, also wohnt näher an Autobahnen, wer wohnt näher an Müllhalden, also Müllhalden im Sinne von Müllheizkraftwerken und dergleichen. Und da beobachten wir schon ganz klar, dass hier auch eine Form von Rassismus oder hier auch ganz klar Klassismus eine Rolle spielt. Sprich, das betrifft dann tatsächlich nicht nur in den Rassismusdiskurs, sondern tatsächlich ganz klar auch den Klassismusdiskurs.
Das sind also häufig Menschen aus sozial benachteiligten Kontexten oder sogar aufgrund von Herkunft, Geschlecht oder Klasse mehrfach marginalisierte Personen, die sich die Miete in besseren Gegenden nicht leisten können.
Das Thema Umweltrassismus und auch damit Umweltklassismus wird in den nächsten Jahren sicher auch sich mehr und mehr zeigen im Zusammenhang zum Thema der Klimaerwärmung. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir in Ballungsgebieten beobachten können, dass es größere Temperaturschwankungen gibt zwischen zum Beispiel Siedlungen, in denen wir viele Hochhäuser zu sehen, viele Betonbauten, wenig Waldanteile, keine Seen und dergleichen, weit 3-4 Straßen weiter, wo wir dann plötzlich wieder das klassische Einfamilienhaus haben mit viel Wald, Begrünung und dergleichen.
Menschen, die von Umweltrassismus und Klassismus betroffen sind, haben oft keine Lobby, bekommen keine Stimme für ihre Belange.
Oder haben schlichtweg keine Ressourcen, Zugänge zu diesen Themen oder die Sprache, um Gehör zu finden.
Und da kann man natürlich ganz prominent das Beispiel Fridays for Future nehmen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von. Aber gleichzeitig sehen wir da die Herausforderung, wie das wieder beobachten können, dass gerade Menschen aus sozial benachteiligten Kontexten seltener zu sehen sind, dass wir eher die Mittelschicht, die gute Mittelschicht repräsentiert fühlen.
Wer wird wie, mit welchen Themen abgeholt? Wie kann für die gemeinsame Sache gefochten werden, wenn unterschiedliche Lebensrealitäten die Kommunikation über die richtige Entscheidung schwer machen?
Das kann ich auch auf mich selbst zurückführen. Wenn ich daran denke, dass ich damals eben vor allem über den Umweltaktivismus das Thema Umwelt so für mich gefunden habe, wurde ich häufig darauf angesprochen, dass ich hier einmal im Jahr zu meiner Familie nach Marokko reisen würde mit dem Flugzeug und dass das total katastrophal ist. Und natürlich stimmt das auch. Also Fliegen ist nie die beste Methode zu reisen. Aber wenn man eben nicht in Deutschland seine ganze Wurzelfamilie quasi hat, dann ist das eben schwierig und dann muss man nach Marokko reisen. Und dann beginnen da schon die Diskussionen, bis hin eben zu teuren Jeans einer Bio-Label-Firma, die man sich nicht leisten kann. Und da wird man auf einmal schon nicht mehr abgeholt und hat das Gefühl, ich kann es sowieso nicht richtig machen. Die Diskurse, die da laufen, sind nicht meine Diskurse. Und da müsste man eigentlich viel breiter sich aufstellen für diese Themen.
Natürlich setzt sich das auf politischer Ebene fort. Zum Beispiel, wenn sich dafür eingesetzt wird, dass alte Verbrennermotoren stärker besteuert werden oder auch Fleischprodukte.
Wem tut das am ehesten weh? Natürlich erstmal den Menschen mit wenig Geld.
Wer kann sich ein teures, neues, allen Normen entsprechendes Auto leisten? Natürlich Menschen mit viel Geld.
Wir sprechen also über wirtschaftliche und politische Entscheidungen.
Und nicht alle Lösungen, die gute Ziele verfolgen, sind also gerecht.
Und da kommen wir auch zu einem großen Thema, das mit dem Thema auch kollidiert, der Frage danach, wer darf eigentlich überhaupt Zukunft gestalten und damit auch eine gerechte, umweltschonende Zukunft. Und da merken wir, wenn wir uns anschauen, wer so in so Zukunftsvisionsräumen sitzt und Zukunftswerkstätten, dass wir häufig vor allem weiße, privilegierte Männer sitzen haben. Also zumindest männlich gelesene Menschen. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, womit hängt das zusammen?
Tupoka Okete, Autorin und Vermittlerin von Rassismuskritik, formulierte den Satz, Rassismus ist ein bisschen wie Smog, den wir täglich einatmen.
Ist ein Zitat, das mich total berührt. Also auf mehreren Ebenen. Zum einen ist eben Rassismus ein Thema, das uns alle tangiert. Also wir können nicht rassistisch sein, weil es ein strukturelles Phänomen ist. Und die Frage ist natürlich, wie reinigen wir daher unsere Luft? Also wie reinigen wir damit unsere Gedanken und unser Tun? Dass es eben primär darüber geht, dass wir lernen müssen, strukturell das Thema anzugehen. Uns zu fragen, welche Strukturen verbergen sich hinter jeweiligen Szenarien? Auch gerade mit Blick auf Umweltverschmutzung, auf Luftverschmutzung und dergleichen. Und gleichzeitig die Frage zu stellen, wo stehe ich eigentlich dabei? An welchen Stellen kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass wir bessere Luft insgesamt atmen, sowohl in meiner Familie, in meiner Stadt, als auch in meinem Land und global betrachtet? Ich glaube, das sind Wege und Fragen, die wir gehen müssen und die wir uns stellen müssen.
Beschäftigen wir uns heute mit Umweltfragen, dann machen wir das nach den Grundlagen der Ökologie.
Also der Welt als komplexes System, in dem alle Komponenten, belebte und unbelebte, in Wechselwirkung stehen.
Die Idee entstand so erst im 19. Jahrhundert.
Aber bereits in der Antike gab es Wegbereiter des ökologischen Denkens, weiß Rainer Gulden.
Das ökologische Denken basiert ja auf Gaia, also der Planet als Einheit. Auch hier gibt es diese Kontinuität, weil bei der Stoa, also zum Beispiel bei Seneca, der ein ganzes Buch über den Wind geschrieben hat, ist die Welt ein Ganzes und die Winde verbinden die Welt als Ganzes. Klar ist es nicht unsere moderne Welt, ist der Planet, den wir von den Satelliten her sehen, sondern es war die damalige Welt.
Das ist natürlich nicht das Konzept der Ökologie, wie wir sie heute kennen, aber es klingt schon schwer danach.
Aristoteles hat sich dafür entschieden, Luft und Wind sind verschieden, weil sie bestehen aus verschiedenen Ausdünstungen und es gibt viele Winde, nicht nur einen Wind. Und die Vorsokratiker haben gesagt, es gibt nur einen Wind und der ist identisch mit der Luft, also der geht aus der Luft hervor.
Heute denken wir im Modell der planetaren Zirkulation.
Die planetare Zirkulation im Hinblick auf das Klima bezieht sich auf die großräumigen Bewegungen von Luft und Wasser in der Atmosphäre und den Ozeanen, die Wärme, Feuchtigkeit und Energie um den Planeten verteilen.
Diese Zirkulationssysteme spielen eine entscheidende Rolle für die Klimamuster auf der Erde und beeinflussen Wetterereignisse, Jahreszeiten oder langfristige Klimatrends.
Wie verhält sich das nun mit den Vorstellungen der Antike, die Rainer Gulden uns gerade skizziert hat?
Nun haben wir einen einzigen Wind, wie die Vorsokratiker gesagt haben, und das ist die Luft. Die hatten recht, wenn man so will, wenn man das so sagen will. Und doch hatte natürlich auch der Aristoteles recht, weil dieser eine Wind zerfällt in viele Winde. Also wenn man diese langzeitliche Perspektive hat aus vor 2000 Jahren, wie das dann immer weiter gedacht wurde und dann in der Moderne, dann ist das schon erstaunlich, dass das eigentlich die ganz modernen Theorie eine Antwort geben auf Fragen, die schon 2000 Jahre alt sind. In dem Sinne ist es hochaktuell, dann Aristoteles zu studieren und die anderen Denker aus der Antike.
In den letzten Jahrzehnten haben ökologische Denker wie der Philosoph Michel Serre an die Annahmen der Aufklärung angeknüpft.
Sie begreifen den Menschen durch das Atmen als mit der Welt verbunden.
Wenn wir atmen, sind wir Teil der Welt und wir können dem nicht entgehen. Und die Luft, die wir einatmen, die fließt um die ganze Welt. Und ich meine, wenn das nicht Ökologie ist, und das ist täglich erlebte Ökologie, und wenn wir nicht mehr atmen können, dann sind wir Flöte, ne? Dann ist Schluss, ne?
In Anbetracht der Klimakatastrophe forderte nicht zuletzt der Philosoph Bruno Latour, die Umwelt nicht mehr als Objekt zu begreifen.
Sondern den Mensch als Teil und in Abhängigkeit von ihr.
Der Mensch als Windmaschine.
Der Atem, ein universell verbindendes Moment mit der Natur. Nicht von ungefähr haben Menschen mitunter Albträume vom Ersticken. Ohne Atmung kein menschliches Leben.
In der Dauerausstellung des Deutschen Hygienemuseums befindet sich ein Exponat, das eindrücklich vermittelt, wie ein Leben ohne diese Fähigkeit des selbstständigen Atmens funktionieren kann.
Es ist das Exemplar einer eisernen Lunge, das der Infektionsabteilung des Auguste-Viktoria-Krankenhauses Berlin entstammt. Zum Einsatz an PatientInnen kam das Gerät von 1959 zwar wohl nicht, aber das schmälert nicht seine Eindrücklichkeit.
Ein riesiges, röhrenförmiges Beatmungsgerät, knapp 300 Kilogramm schwer. Unweigerlich muss ich da an Nautik und U-Boote denken. Auch bleibt ein beklemmendes Gefühl allein beim Betrachten des Geräts nicht aus.
Und doch ist die eiserne Lunge, die der amerikanische Ingenieur Philip Trinker 1929 der Öffentlichkeit präsentierte, ein Lebensretter.
Menschen, die wegen einer Lähmung der Atemmuskulatur nicht mehr selbstständig Luft holen konnten, wurden so rund um die Uhr beatmet.
Betroffene liegen bis zum Hals im starren Metallbehälter. Darin wird ein Unterdruck erzeugt. So werden Brustkorb und Bauch angehoben. Die Lunge füllt sich mit Luft. Wird der Druck wieder erhöht, atmet der Mensch aus.
Das Leben in der Lunge aus Eisen rettete Leben, brachte aber auch massive Einschränkungen mit sich. Totale Immobilität in Rückenlage, ohne die Möglichkeit, den Hals zu wenden und die Umwelt wahrzunehmen. Nur ein kleiner Spiegel über der Haube erleichterte dies.
Während der Polioepidemien der 1930er bis 50er Jahre kamen eiserne Lungen massenhaft zum Einsatz. Einzelne Personen blieben gar ihr ganzes Leben auf diese Art der Beatmung angewiesen.
Die eiserne Lunge markierte den Beginn der modernen Intensivmedizin. Und auch wenn es heute andere Verfahren zur künstlichen Beatmung gibt, wirft sie ethische Fragen, die wir auch heute mit Blick auf die Gerätemedizin noch diskutieren.
Wer soll entscheiden, ob oder wann lebenserhaltende Maschinen abgeschaltet werden, wenn der Patient selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist?
Ganz besonders dann, wenn man Entscheidungen für andere treffen muss.
Zum Beispiel für Angehörige, die keine PatientInnenverfügung haben und nie Gespräche über das Ende und den Tod stattgefunden haben.
Die Endlichkeit. Sie macht uns Angst als Mensch. Häufig verdrängen wir unsere Sterblichkeit und auch die von geliebten Menschen. Nicht nur persönlich, sondern auch kollektiv.
Deswegen besucht Katrin in dieser letzten Folge die Palliativstation des Uniklinikums Göttingen. Dort begleitet sie Jessica Adler, die als ehrenamtliche Sterbebegleiterin arbeitet.
Ich sitze auf einem roten Sofa in einer ruhigen Ecke. Es steht auf dem Gang der Palliativstation in Göttingen. Hier darf ich ankommen, die Umgebung auf mich wirken lassen und für mich klar bekommen,
dass Menschen hier wirklich schwer krank sind, dass hier Schicksale in dieser Station oder hinter den Zimmern sind. Und deswegen finde ich das schon sehr besonders.
Das hat mir Jessica gerade eben in unserem Vorgespräch erzählt. Auf einer Palliativstation werden Menschen mit unheilbaren Krankheiten behandelt. Es geht nicht um die Heilung, sondern um die Abmilderung von Begleiterscheinungen. Zum Beispiel Schmerzen oder wenn Menschen einfach nicht gut Luft bekommen. Kurzum, um die Verbesserung der Lebensqualität. Manche Menschen kommen wieder nach Hause, andere werden hier sterben.
Ich glaube auch, dass man hier auch gut sterben kann. Also, weil eben hier viele Menschen sind, die darauf einfach spezialisiert sind. Man einfach gut und ruhig sterben kann. Und dass auch Angehörige das selber auch ganz gut mit begleiten können und vielleicht nicht immer völlig aufgelöst an dem Bett sitzen, weil vielleicht ein Patient wirklich schlecht in seinem Sterbeprozess gehen kann, weil eben Schmerzen da sind, weil Ängste da sind oder Luftnot. Also genau, hier darf und hier kann auch gestorben werden, ja.
Und trotzdem wirkt dieser Ort nicht niederschmetternd. KrankenpflegerInnen, ÄrztInnen, Ehrenamtliche und Verwandte begegnen sich auf dieser Station. Klar, wir sind noch immer in einem Krankenhaus, das kann man nicht leugnen. Aber das Licht ist irgendwie wärmer, als man von solchen Fluren kennt. Die Lautstärke der Gespräche ist zwar respektvoll, aber es wird auch gelacht. Und das merke ich spätestens, als Jessica mich abholt und mir die Station genauer zeigt.
Ich klopfe jetzt einfach mal. Da dürfte niemand sein, genau. Hier können wir auch, wenn du möchtest, mal auf die Terrasse gucken. Mhm. Siehst du da von außen auch?
Mhm. Ach, hier sind wir schon wieder. Schade. Angehörige, Freunde dürfen hier nächtigen und Zeit verbringen. Richtig viel Zeit. Jedes der 10 Zimmer auf der Station ist großzügig und hat einen eigenen Zugang ins Grüne, wo sogar das Bett über einer Rampe rausgeschoben werden kann.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe jetzt gerade, ich mache es jetzt anonymisiert, gerade zum Beispiel gesehen, dass eine Person raucht draußen auf der Terrasse von den Menschen, die hier sind. Ich bin ja selber Raucherin und ich weiß, wie das aber eigentlich in Krankenhäusern ist. Die sind immer ganz schön judgy, wenn man sowas macht. Man muss sich, also ich erkenne das nur so, dass man sich einen anhören muss und ganz schön rechtfertigen muss. Hier ist es nicht so.
Nein, also hier ist alles erlaubt. Hier kann der Patient so oft, wie er möchte, rauchen. Die eigenständig rausgehen zum Rauchen, die gehen eigenständig raus. Die mit ihrem Bett eine rauchen wollen, die fahren mit dem Bett raus. Und die abends ein Bierchen trinken wollen, die kriegen ihr Bierchen. Weil Bier haben wir auch immer da.
Okay, also es ist halt so, ja.
Das ist das Lebensende.
Ja.
Ja.
Ich lasse es mal laufen, ne? Wir laufen hier noch ein Stückchen runter.
Genau. Dann kann ich die auch gerne.
Jessica, die führt mich noch ein bisschen über die Station. Und dann will sie mir Sandra vorstellen. Sie ist nicht älter als ich. Verheiratet, Kinder, Krebs. Unheilbar. Sandra, die wird sterben. Und ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der sich seines unausweichlichen und vor allem nahen Todes so bewusst ist. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe Angst, das Falsche zu sagen. Der Tod, der scheint so oft so unsichtbar, wie ausgelagert in unserer Gesellschaft. Und das merke ich gerade.
So. Hallo.
Du vom Paladin.
Katrin Alschner, hallo.
Sandra.
Darf ich mich hier hinsetzen?
Na, natürlich. Mach das beiseite.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Kein Problem.
Das war jetzt eine große Überraschung. Das war jetzt wirklich ein Überkommando. Wissen Sie schon Bescheid, worum es geht eigentlich?
Ich weiß schon, sie hat mir schon so ein bisschen gesagt, ja.
Genau, und ich habe der Jessi, und jetzt bin ich es auch schon gesagt, also in meiner Familie sind schon sehr viele Menschen gestorben, aber immer sehr plötzlich. Ja. Also ich habe noch nie das, also ich sage es ganz ehrlich, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der weiß, dass er sterben wird. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass wir sterben werden.
Das ja nur nicht wann, ne? Ja. Das ist der Unterschied, ja.
Und das ist schon
so was, was ich eigentlich auch nie wissen wollte. Ich habe eigentlich immer gesagt, das möchtest du mal nie wissen. Wann du stirbst, soll dann wirklich spontan sein. Lebe einfach so in den Tag jetzt hinein, nimm den Tag mit und denk auch gar nicht an morgen oder so.
Sandra ist eine kleine, zarte Person. Schwarz-graues, ganz kurzes Haar, weil es gerade erst von der Chemotherapie nachwächst. Blitzende Augen, rosa Wangen, sehr guter Humor. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Elfe. Aber körperlich ist Sandra überhaupt nicht gut zusammen. Viele Bereiche ihres Bewegungsapparats sind von Metastasen angegriffen. Das ist sehr schmerzhaft zum einen, zum anderen ist sie dadurch auf ständige Hilfe angewiesen.
Bist du sauer? Bist du traurig? Bist du sauer auf irgendwen? Also glaubst du an Gott? Bist du sauer? Ich weiß, dass ich sehr sauer, als mein Vater gestorben ist, war ich erst sehr sauer einfach nur.
Ja. Natürlich, ich bin sauer. Man fragt sich, warum ich, warum ausgerechnet ich, was habe ich verbrochen, dass ich das jetzt durchleben muss. Ne? Man versteht es nicht. Was hat man so schwerwiegendes verbrochen, dass man so leiden muss?
Dann kommt Sandras Mann und wir ziehen uns zurück. Wir wollen den beiden ihre Zeit lassen. Es ist nicht nur so, dass ich noch nie mit jemandem gesprochen habe, der weiß, dass er bald stirbt, sondern, und das, obwohl ich schon viele Menschen in meinem Leben betrauern musste, beim allerletzten Atemzug, da war ich nie anwesend. Deswegen bin ich froh, dass ich Jessicas Chef, der koordiniert die Ehrenamtler, Gregor 13., danach fragen kann.
Die Atmung verändert sich, wenn jemand stirbt, einfach sehr. Es gibt eine typische Art, ein typisches Atemmuster in den letzten Lebensstunden, das Menschen haben, woran wir auch oft erkennen, dass der Tod wirklich nahe ist. Und es gibt bei vielen Sterbenden in den letzten Lebenstagen so eine sehr rasselnde Atmung. Das ist Teil des Sterbeprozesses und für Zugehörige oft sehr beängstigend, wenn man sie nicht erklärt, warum das so ist. Und dass das normal ist und nicht mit subjektivem Leid verbunden.
Was ist das für ein Atemmuster?
Also erstmal vorweg, auch ich bin ja kein Mediziner, ne? Aber komme aus der Pflege immerhin ursprünglich. Man kennt das im Volksmund, den Begriff von der Schnappatmung. Ne? Es gibt verschiedene medizinische Begriffe, die Atemfrequenz wird langsamer. Es gibt immer längere Atempausen, die können auch mal 20, 30, 50, 60 Sekunden lang sein. Es ist eine bestimmte Form zu atmen, ja, also dieses Schnappen. Also der Mund geht dabei oft weit auf oder überhaupt der Mund geht auf, auch bei Nasenatmern, Atmerinnen. Mhm. Also das ist schon nochmal sehr individuell, ist ganz grob. Ne? Und genau, das klingt nach Schnappen, nach Luftschnappen oft und deswegen ist es auch so eindrücklich. Ne? Und diese langen Atempausen und oft eben auch sehr geräuschvoll mit so einem Einatmen, ne? Wo man dann denkt, oh Gott, ne? Irgendwie, das, ja.
Du hast gerade gesagt, dass es manchmal auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Menschen schwerfällt, vielleicht auch loszulassen vom Leben und auch was vielleicht Verwandtschaft, Angehörige, trauernde Menschen für einen Einfluss drauf haben. Weiß ich nicht, frage ich deine persönlichen Erfahrungen. Ich weiß, dass, weil meine Großmutter gestorben ist, waren wir den ganzen Tag da im Krankenhaus, wirklich lange, haben mit der im Bett gelegen, aber die konnte auch schon nicht mehr sprechen und war auch sehr dement, muss ich sagen. Und sie ist dann tatsächlich eine Stunde gestorben, nachdem wir alle gegangen waren und ich fand das total schlimm. Also ich finde es wirklich schlimm, aber es war im Altenheim, aber die Altenpflegerin meinte, dass es gar nicht so selten vorkommt. Gibt es sowas, dass Menschen leichter gehen können, wenn die Lieben nicht mehr da sind oder wenn niemand einen so festhält?
Ganz viele Menschen sterben alleine, wenn sie alleine sind und müssen anscheinend auch alleine sterben. Das ist wirklich häufig so. Und selbst bei Kindern, ich komme ursprünglich aus der Kinderkrankenpflege, ne, und im Kinderpalliativbereich, auch selbst da ist das so. Also, dass Eltern oder auch bei Erwachsenen Zugehörige Tag und Nacht im Bett verbringen und dann, wie du sagst, eine halbe Stunde rausgehen und dann stirbt die Person. Und ich erkläre mir das so, dass die also vielleicht kann die Seele besser gehen, wenn niemand im Raum ist, der sie hier halten, im Hier und Jetzt halten will oder so. Ne? Und es gibt auch Menschen, die warten auf ihn und sterben dann. Also es gibt beides, aber tatsächlich, also ich betone das nochmal so, weil ich das oft in den Trauergesprächen noch erlebe, dass eben Hinterbliebene sich Vorwürfe machen, ne, dass sie gegangen sind oder da furchtbar drunter leiden. Jetzt denken, oh Gott, ne, mein Vater, meine Frau ist alleine gestorben. Aber das ist wirklich ganz häufig so. Und ich glaube auch, dass das, ich bin überzeugt, dass das kein Zufall ist.
Aber das ist doch irgendwie seltsam in Anbetracht der Tatsache, dass wir, glaube ich, in Filmen und auch für ein persönliches Empfinden, und deswegen kommt ja in diesen Trauergruppen vielleicht auch diese Schuldgefühle oder dieses Bedauern. Wie oft habe ich schon den Satz gehört, er, sie musste ganz alleine sterben. Also das ist das Allerschlimmste. Also das hält sich ja so hartnäckig. Also warum glaubt ihr, warum das so sich so hält? Also sonst würden wir ja nicht so darüber denken.
Das Entscheidende ist halt, ob ich selbst besteuern kann oder nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Also wir haben das ja in der Pandemie erlebt. Wir haben auch Trauernde, also wo das ganz furchtbar war, dass Leute alleine sterben mussten, weil sie nicht besucht werden durften, weil man nur telefonieren konnten, die dann auch wirklich geweint haben und gesagt haben, ich bin ja alleine. Ne? Und der ganze Sterbeprozess, da ist es gut, wenn man begleitet ist. Und einer der Ursprünge der Hospizbewegung in Deutschland ist ja die Zeit in den 70er, 80er Jahren, als Menschen in den Krankenhäusern, die sterbend waren, in die Abstellräume geschoben wurden und keiner ist mehr reingegangen. Ne? Das will natürlich keiner. Also das müssen wir nochmal differenzieren. Ne? Also entscheidend ist, können die Leute das selbst ein bisschen steuern. Und das ist einer der unschätzbaren Werte an ehrenamtlicher Arbeit wie von Jessi. Ne? Dass Menschen gefragt werden, möchten sie Gesellschaft haben oder nicht und entscheiden dürfen, ja oder nein. Und damit auch nochmal eine Autonomie erleben, wenn sie vielleicht sonst nichts mehr selber können. Ne? Wenn sie gewaschen werden müssen, bei der Ernährung Hilfe brauchen, beim Lagern Hilfe brauchen. Aber das können sie entscheiden, ne? Ob sie jetzt für sich sein wollen oder nicht. Und wie gesagt, es gibt auch Menschen, die gerne in Gesellschaft sterben, das ist so. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass, also du hast das ja schon gesagt, wie Menschen sterben, wie sie sterben wollen. Also das trifft nicht immer zu, leider, aber ich glaube auch ganz oft.
Im Auto wirkt alles nach. Mir ist wichtig zu sagen, dass es ein schöner, warmer Ort ist, an dem ich gerade war. Gut, dass es diese Einrichtungen gibt. Aber das heißt nicht, dass alles wunderbar und rosarot ist. Es geht immer noch um den Tod und um Abschied. Und das kann auch verdammt schwer sein. Draußen wird es langsam dunkel und die Scheinwerfer der Autos gehen an. Und ich rufe über die Freisprechanlage Menschen an, die ich sehr, sehr lieb habe. Nur um ihnen genau das zu sagen.
Ja, okay, aber mich hast du nicht angerufen.
Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe dich angerufen, ich habe dir davon berichtet und dir gesagt, wie gern ich diesen Podcast mit dir mache.
Ich habe den Podcast auch sehr gern mit dir gemacht. So, und jetzt? Luft ist raus.
Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Ende. Das war's.
Die Luft ist raus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum.
Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt doch euren Freunden davon, eurer Familie und helft uns, dass die Themen noch bekannter werden.
Vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr die Luft hattet für unsere 4 Folgen des Luftschlosses.
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Ihr hörtet
Das Luftschloss, ein Podcast des Deutschen Hygienemuseums.
Konzept, Recherche, Moderation und Produktion
Katrin Altschner und Martin Frank.
Audio-Layout
Jakob Mäsel.
Grafik und Website
Fizzy Mint, Leipzig.